oder auch Gründungsprojekte unterstützen, die am Ende vielleicht nicht überleben, denn die wenigsten überleben ja im Grunde genommen, haben wir eine mittel- bis langfristige Wirkung. Denn auch diese Menschen lernen ja etwas bei ihrer Reise, bei ihrer Gründungsreise. Und die nehmen eine Erfahrung mit in Unternehmen, die, ich sag mal, dem regionalen Mittelstand ja auch helfen kann.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Folge 86 und es geht ab in den Norden nach Flensburg. In dieser Folge habe ich Dr. Kirsten Michelsen zu Gast. Sie ist an der Europa-Universität Flensburg Director Entrepreneurship, Gender and Education am Jagstedt-Zentrum und wir haben gemeinsam das Thema Ökosystem aufgerollt. Wir haben dabei unter anderem über das Startup-Ökosystem in Schleswig-Holstein, über die Diversität im Entrepreneurship und die Herausforderungen im Stakeholder-Management gesprochen. Zwei Punkte hat Kirsten dabei immer wieder erwähnt. Einerseits den Faktor Zeit, der einen wichtigen Baustein beim Aufbau von Kooperationen bildet und andererseits das Mindset, jeglichen Invest in Ökosysteme mittel- bis langfristig zu betrachten. Was sie genau damit meint, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß dabei. Liebe Kirsten, hallo und Servus aus dem Süden in den hohen Norden nach Flensburg. Schön, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast und wir gemeinsam in das Startup-Ökosystem eintauchen werden jetzt.
Lieber Johannes, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kirsten, du hast ja nach deinem Entrepreneurship-Studium in Dänemark selbst gegründet und bist dann aber 2009 an der Europa-Universität Flensburg gelandet, hast dort ebenfalls zu dem Thema promoviert und bist dort, wie wir in Österreich sagen würden, bicken geblieben und jetzt seit 2020 Director Entrepreneurship, Gender und Education am Jagstedt-Zentrum. Fokus deiner Arbeit liegt dabei auf ziemlich vielen Bereichen, unter anderem auf dem Bereich Female Entrepreneurship, Diversität und den Ökosystemen. Und du hast 2024 erst im April jetzt ein Buch veröffentlicht, gleich mit dem Titel Minds, Brains and Dogs are for Inclusive Entrepreneurship. Den Link zu dem Buch werde ich natürlich in die Shownotes auch packen, dass dann auch jeder dann im Nachgang auch nochmal reinschauen kann. Nebst deinem Job an der Uni bist du aber auch sehr stark im Schleswig-Holsteiner Startup-Ökosystem unterwegs, in diversen Gremien und Jurys und last but not least, ja, auch selbstständig als Coach tätig, rund um die Themen Innovation und Entrepreneurship. Das Ganze klingt für mich super abwechslungsreich und spannend. Ich würde dir auch gerne da gleich eine Frage dazu stellen, aber zuerst nochmal kurz zu den AB-Fragen, die ich mit allen InterviewpartnerInnen durchgehe, damit die ZuhörerInnen ein bisschen ein Gefühl von dir bekommen, wie du tickst, wie du denkst und dann auch deine Fragen in den Kontext setzen können. Du weißt, wie das Spiel funktioniert?
Ja, du hast es mir erklärt. Wir kriegen es hin.
Kann ja sein, dass du es vergessen hast, aber deswegen frage ich es nochmal. Gut. Also wir starten mit den AB-Fragen. Bildung online oder offline?
Ich tue mich ja echt manchmal schwer, ne? Also ich bin tatsächlich eher für offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
B. Okay. Also weniger Datenschutz.
Okay. Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Okay, also du bist mehr für Offline-Bildung. Wieso bist du da so?
Also ich habe ja gesagt, die Entscheidung ist mir jetzt nicht leicht gefallen, weil ich natürlich auch Online-Bildung sehr gut finde, aber für die Themen, in denen ich unterwegs bin, wo es ja viel auch um Mindset-Entwicklung geht, um Selbstreflexion, finde ich das Offline-Lehren und Erleben tatsächlich besser.
Okay.
Kann ich etwas intensiver auch in den Austausch gehen mit meinen Studierenden.
Und bei der Entscheidungsfindung hast du dich für menschliche Entscheidungsfindung ausgesprochen?
Ja, das ist, wir antworten ja auch aus unserem eigenen Mindset heraus und ich auch wieder die Rückkopplung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, versuche auch die eigene Intuition zu stärken und da die eigene Entscheidungsfindung jetzt fernab von automatisierenden Entscheidungsfindungen zu fördern, finde ich wichtig. Auch um vielleicht automatisierte Dinge anders bewerten zu können.
Und wenn wir dann zum Thema Regulierung und Freiheiten für Unternehmen gehen, das passt ja ganz gut zusammen auch zu Frage 4. Du sagst weniger Datenschutz, mehr Freiheiten. Du setzt jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weniger Datenschutz, aber dafür für die Wahrung und Sicherheit des Wohls der Allgemeinheit.
Mhm. Richtig.
In welchem Zusammenhang, wie darf ich das verstehen? Wie siehst du das genau? Oder?
Ja, also wenn ich durch den Verzicht auf einen Teil meines eigenen Datenschutzes dazu beitragen kann, dass die Allgemeinheit davon profitiert, dann wäre ich bereit, da ein Stück weit auch aufzugeben tatsächlich, ja.
Okay. Und persönliche Treffen, Webmeetings waren persönliche Treffen, kann ich nachvollziehen, ist irgendwo ein bisschen so auch mit dem Thema wahrscheinlich Offline und Bildung und vom Mindset her sehr stark auch verbunden.
Ja, und es ist, wenn immer es möglich ist, sich online zu treffen, natürlich, wie wir das jetzt auch gerade tun, dann unbedingt. Und gleichzeitig ist es halt auch wieder so, dieser Austausch und das in Verbindung treten mit Menschen im persönlichen Treffen, für mich persönlich einfach schöner. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einen Podcast mit dir an der Hafenkante des Waterkants zum Beispiel zu machen.
Das können wir gerne nochmal wiederholen. Finde ich gut. Kirsten, in unserem Vorgespräch hast du ja erwähnt und ich habe es auch schon im Vorspann oder in einer Vorstellung kurz angerissen. Du bist 2009 an die Europa-Universität Flensburg gekommen, hast mir aber da gesagt, dass das eher zufällig war, dass du dorthin gekommen bist. Und du bist jetzt auch schon eine Weile tätig. Wieso war es eigentlich zufällig und was hat dich am Ende dazu auch bewegt, dass du dann so lang an der Universität geblieben bist und noch immer dort bist?
Das ist eine schöne Frage, die mir so tatsächlich auch noch nicht gestellt wurde. Und der Zufall lag einfach darin, dass ich mich gerade in einer beruflichen Umbruchsphase befand, auch aufgrund einer familiären Umstrukturierung, möchte ich mal sagen. Und dann, Flensburg ist ja eine kleine Stadt, zufällig auch auf einen ehemaligen Professor gestoßen bin, der mir eben erzählte, dass er gerade eine freie Stelle auch hat und es um das Thema damals noch Existenzgründung ging. Also es war ja damals noch etwas enger gefasst. Da sprach man noch nicht so viel von Entrepreneurship im deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich mich auf diese Stelle damals beworben und habe gedacht, super, das Thema liegt mir zumindest irgendwie auch nahe, weil ich ja gerade auch aus der Selbstständigkeit kam und bin dann quasi in Teilzeit wieder dort eingestiegen. Und so rückblickend würde ich sagen, habe ich vieles gemacht, so wie es die Forschung zu Entrepreneurship auch oft beschreibt. Also das Entrepreneure ja Gelegenheiten, die sich irgendwie auftun, auch nutzen können und sich vielleicht auch einfach mal auf unsichere Situationen, und das war es für mich tatsächlich auch, weil ich keine Ahnung hatte, was kommt auf der Uni oder an der Uni auf mich zu, eingelassen habe und dann dort tatsächlich eine Möglichkeit gefunden habe, mich auf eine andere Art und Weise selbst zu entfalten. Und die ganzen letzten Jahre, das sind ja jetzt auch nur 15 Jahre, schon auch geprägt waren, nicht nur in der Lehre und in der Forschung durch Entrepreneurship oder unternehmerisches Agieren, sondern ich finde auch so in dieser ganzen Entwicklung von Projekten zu diesem Thema. Also auch wir als Lehrende oder wissenschaftlich Arbeitende an den Hochschulen, die dann Projektanträge schreiben müssen, bringen vieles mit von dem, was so unternehmerisches Denken und Handeln auch bedeutet. Ne? Also Dinge zu entwickeln, langfristig zu denken, aber auch kurzfristige Entscheidungen treffen zu können, Planung für mehrere Jahre, Budgetplanung. Also es hat schon so eine Form von ich schreibe so einen kleinen Businessplan und jetzt versteht mich bitte richtig, ohne das Risiko zu tragen, das ich natürlich im unternehmerischen Kontext habe. Ne? Es ist eine andere Form von Risiko, gerade auch wenn ich neue Mitarbeitende einstelle, weil auch die eigentlich ein Interesse daran haben, an der Uni zu bleiben. Aber so vom Agieren her, von der Dynamik ist das schon auch sehr ähnlich. Und wo ich dann an meine Grenzen gestoßen bin, auch häufiger immer noch an meine Grenzen stoße, das ist so, und da kriegen wir auch schon so ein bisschen tatsächlich die Brücke geschlagen zum Ökosystem. Wie funktioniert eigentlich Hochschule, der akademische Bereich, ne? Und was machen wir eigentlich im Bereich Entrepreneurship und Innovation? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten, wenn man das zuerst hört, die da aufeinander prallen. Und es ist unheimlich spannend, da so Wege zu ebnen und Strukturen auszunutzen zur Förderung von Unternehmertum aus der Hochschule heraus.
War eigentlich für dich dann die Promotion dann auch irgendwie so eher, ich möchte jetzt nicht sagen Abfallprodukt, aber du hast nicht dran gedacht, sondern das kam dann und hat die Möglichkeit ist dann entstanden und sagt, okay, gut, dann finde ich ganz spannend, dann mache ich's. Oder war das schon auch irgendwie mal angedacht zu sagen, cool, promovieren, war eh schon immer bei mir irgendwie am Schirm.
Ganz spannend auch der Punkt. Ich glaube, da haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen. Vieles von dem, was ich heute mache oder meine Position, in der ich heute bin, das war etwas, was für mich früher gar keine Option war, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es diese Möglichkeit für mich gäbe, an der Hochschule zu arbeiten. Und die Promotion zu dem Thema Women's Entrepreneurship ist auch gewachsen, durfte wachsen, da bin ich auch sehr dankbar. Das war also auch kein Ziel. Ich habe mich lange fast dagegen gewehrt, möchte ich sagen, weil ich immer dachte, nee, ich brauche das nicht für mich. Und um das zu machen, Entrepreneurship ist ja auch viel Praktisches, viel Hands-on und ins Tun kommen. Und dann habe ich auf der anderen Seite gemerkt, wenn wir in der Lehre unterwegs waren, dass wir gerade so vor 15 Jahren wirklich sehr viele junge Männer bei uns in den Kursen hatten und tendenziell weniger Frauen. Das hat sich heute gewendet, das ist mindestens 50-50. Und darüber ist mir das so, und auch aufgrund der eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und durch Gespräche klar geworden, okay, es gibt halt einfach irgendwo einen Unterschied. Warum haben wir eigentlich so wenig Frauen? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. In meiner Doktormutter da natürlich auch eine gute Gesprächspartnerin gefunden und habe mich dann festgebissen an diesem Thema Women's Entrepreneurship und speziell zu dem Thema Selbstwirksamkeit dann auch geforscht. Ja, und dann war das kein Abfallprodukt, möchte ich sagen, sondern ein sehr, sehr schönes Nebenprodukt, das ich, ja, eigentlich war es fast berufsbegleitend gemacht habe, weil ich ja keine offizielle Quali-Stelle hatte, sondern immer in Projekten war. Und spannend ist auch so zu merken, was passiert eigentlich, wenn eine Person, die im Ökosystem unterwegs ist und sich für ein Thema einsetzt, aber nicht promoviert ist, in dem Augenblick, wenn die Promotion abgeschlossen ist. Also auch das hat was mit, das kennst du vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie es dir ergangen ist, mit Legitimation auch der eigenen Kompetenzen dann zu tun. Und von daher war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das dann doch zu verfolgen.
Ja, sehr cool. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss deiner, zu dem Thema Universität. Was machst du jetzt konkret am Jagdstättzentrum?
Du hast es vorhin angedeutet, es sind sehr viele unterschiedliche Aufgaben, aber ich würde mal sagen, es ist schon aufteilbar in Lehre, Forschung würde ich gerne mehr machen, bleibt oft sehr wenig Zeit für, und sehr viel Netzwerkarbeit, was dann eben letztlich in Richtung Entrepreneurial Ecosystem geht, also die Pflege mit unseren Kontakten im Land und Projekte initiieren, Gründende zu unterstützen, immer wieder in den Austausch zu gehen. Was brauchen die eigentlich gerade? Wo stehen wir? Wo können wir uns vielleicht auch nochmal verändern, um ein besseres Unterstützungssystem auf die Beine zu stellen?
Dann lass uns den Begriff Ökosystem gleich einmal nehmen. Finde ich super, dass du da so für mich gleich die Brücke geschlagen hast zur nächsten Frage, die ich im Kopf hatte. Und zwar, was gehört denn für dich eigentlich zu einem Ökosystem alles dazu? Du bist ja sehr stark im Schleswig-Holstein unterwegs und hast ja auch gesagt Netzwerkpflege. Aber was gehört denn zu so einem Startup-Ökosystem dazu? Welche Elemente hat sowas?
Also da kann man ja auf durch unterschiedliche Brillen drauf gucken, was so ein Ökosystem braucht. Ich würde erstmal sagen, vielleicht also welchen So, welchen Scope haben wir eigentlich im Blick? Wir haben einmal das Ökosystem auf dem Campus, würde ich sagen. Das ist so das Mikroökosystem für unsere Studierende. Dann ist es interessant, wie ist der Campus verbunden mit den lokalen Institutionen, die wir brauchen? Also so die Kammern, ne? IHK, dann arbeiten wir mit der Wirtschaftsförderung zusammen und da wir eine Grenzstadt sind, auch mit unseren Partnern nach Dänemark hin und dann wiederum die Einbettung dieses mesogroßen Ökosystems, würde ich mal sagen, in das Ökosystem des Landes, also wie diese einzelnen Standorte, Hochschulstandorte vor allen Dingen untereinander noch einmal vernetzt sind. Und da auf diesen unterschiedlichen Ebenen oder in diesen unterschiedlichen Wirkungskreisen haben wir natürlich auch eine Vielfalt an Interessen und Ressourcen, Themen, die dort bearbeitet werden müssen. Was ich total spannend fand, war, wie haben wir es überhaupt erstmal geschafft, auf dem Campus so ein kleines Ökosystem zu schaffen? Denn wir arbeiten ja im Jagdstättzentrum zusammen mit der Hochschule Flensburg, also die Europa-Universität. Und die Hochschule teilt sich ja einen Campus. Und da haben wir seit 2011 das Jagdstättzentrum, das eben gefördert wurde in zwei Förderperioden von der Jagdstättstiftung. Und es war gar nicht so leicht, diese unterschiedlichen Interessenlagen auch allein von zwei Hochschulen zusammenzubringen. Und das war so eine richtig schöne, wie ich sagen möchte, Bottom-up-Initiative, weil es auf der Arbeitsebene, ne, also die wissenschaftlichen Mitarbeitenden und die entsprechenden Professuren, die daran geknüpft sind, wunderbar geklappt hat. Also auch da natürlich mit Reibungen. Es ist unheimlich viel Kommunikation. Es war unheimlich viel Erwartungsabgleich. Wer bringt welche Ressourcen rein? Aber dann, als diese Arbeitsebene erstmal funktionierte, nach ein paar Jahren dann wirklich auch auf dem Campus in die Breite gehen zu können, ein gemeinsames Gründungszentrum zu haben, dann über eine weitere Exist-Förderung eine gemeinsame tatsächlich auch in Bereiche reinzukommen. Und das ist dann auch schon wieder etwas, was so dieses kleine Ökosystem ausmacht, die erstmal mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Also es geht immer viel darum, Stakeholder anzuwerben. Ne, auf Campus war es dann so professorale Stakeholder. Wer hat Lust auf das Thema? Wer kann sich das vorstellen? Und so haben wir es dann geschafft, mittlerweile 20 Studiengänge zu haben, die mit uns da zusammengearbeitet haben und eine interdisziplinäre Entrepreneurship Education Veranstaltung eben mit zu befördern sozusagen. Und so mit diesem Mindset, das wir dann auch versucht haben, nicht nur bei den Studierenden zu etablieren, sondern eben auch bei den einzelnen Interessierten, gehen wir dann auch über die Uni-Grenzen hinaus. Also wir wissen ja, in Ökosystemen ist so das Vorhandensein von Unis ein wichtiger, nicht unbedingt der essentiellste, aber ein wichtiger Punkt, um ein Startup-Ökosystem aufzubauen. Und dann, was passiert mit den Gründungsprojekten, die vielleicht eine gewisse Reife haben, die dürfen ja dann auch nicht mehr auf dem Campus betreut werden, die gehen dann eben zu unseren anderen Kooperationspartnern, ne? Die können dann zu IHK und Wirtschaftsförderung oder was es mittlerweile eben auch gibt, dem Baltic Business Angel Netzwerk beispielsweise.
Also du hast jetzt das sehr schön am Beispiel der Uni und der Hochschule ja aufgezeigt, also dieser Mikrokosmos, Mesokosmos oder Ökosystem und dann halt Makro, wo die Universitäten selbst tätig sind. Ein wichtiger Faktor, wenn ich den rausgehört habe, ist anscheinend dieses ganze Stakeholder-Management und das Netzwerken. Und das ist jetzt ja auch dein Job, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ein Großteil besteht darin, genau.
Also man darf sich nicht erwarten, dass ein Ökosystem ohne Aufwand entsteht, sondern dass da sehr viel Arbeit drin steckt, so etwas auch aufzubauen.
Unbedingt. Also ich habe vor kurzem ja tatsächlich auch nochmal so ein bisschen runtergebrochen, nachdem wir eine Veranstaltung hatten, eine gemeinsame, einmal im Jahr findet ein Startup Summit hier im Netzwerk statt, was denn so die wichtigen Punkte sind. Und wenn es darum geht, das Netzwerk eben aufzubauen, dann ist eben Kooperation ein extrem wichtiger Punkt. Und Kooperationen entstehen ja nicht von jetzt auf gleich, sondern es sind immer noch Menschen, die da miteinander in Interaktion stehen, ne, die in den Austausch gehen. Und die versuchen, ihre eigenen Interessen zu wahren und gleichzeitig, da sind wir wieder so ein bisschen bei deiner Eingangsfrage auch, ne, worauf bin ich bereit, individuell zu verzichten vielleicht, auch möglicherweise als Hochschule, um eben im Großen ein gutes Ökosystem auf die Beine zu stellen. Und das ist ein ständiger Verhandlungsprozess zwischen den einzelnen Akteuren auch im Ökosystem. Und meiner Meinung nach erfordert das unheimlich viel Transparenz und ehrliche Kommunikation, die manchmal dann auch nicht ganz schmerzfrei vielleicht ist, ne?
Ich würde sogar anschließen auch noch die letzte Frage mit dem persönlichen Treffen, dass das, zumindest bin ich davon überzeugt, dass das halt dann beim Aufbau von so Kooperationen und Beziehungen dann auch nochmal massiv hilft, anstatt nur Webmeetings zu machen.
Unbedingt.
Jetzt, ich habe es vorher gesagt, wir haben so ein bisschen auf die Universität geschaut und auf die Hochschule und das Ökosystem. Diese ganzen, was benötigt man denn noch alles dazu, um ein erfolgreiches Ökosystem oder aufzubauen? Weil ein Punkt fehlt mir oder ist jetzt, vielleicht habe ich ihn nicht richtig gehört, auch das ganze Thema Unternehmen. Ich habe jetzt eher so die öffentliche Hand und die Behörden und IHK rausgehört und Universitäten etc. Aber wo docken denn dann auch die Unternehmen an? Oder sind die für so ein Ökosystem aus deiner Sicht, spielen eine wichtige Rolle, aber ja.
Ja, sie sind letztlich ja auch tatsächlich der Kern, ne? Einmal die neuen Unternehmen, die klar, für die wir das ja machen, die daraus entstehen. Und dann ist das Einbringen und das Einbinden von lokalen, regionalen Unternehmen auch extrem wichtig. Und wir haben das institutionell geregelt für uns eben innerhalb des Zentrums. Und da finde ich auch, sind die Grenzen zwischen, was machen wir jetzt eigentlich fürs reine Start-up-Ökosystem oder vielleicht auch für den Bereich KMU. Also ne, die viele Unternehmen möchten ja auch irgendwann wachsen. Also dann werden Start-ups vielleicht auch zu kleinen Unternehmen, vielleicht auch mittelständischen Unternehmen. Das ist uns auch schon gelungen. Und dafür brauchen wir eben auch den Austausch mit unserem regionalen Unternehmen. Und nicht selten sind es auch Kooperationen, die dabei entstehen. Ne? Das ist ja auch eine Aufgabe, die sich zumindest, und ich kann ja erstmal nur auch aus Hochschulperspektive sprechen, solche hochschulinitiierten Ökosysteme als Aufgabe gegeben haben, diese Vernetzung zwischen jungen Unternehmen und etablierten Unternehmen, um da auch für Mehrwerte zu sorgen. Ne? Du wolltest gerade was sagen, das konnte ich dir ansehen.
Ja, nee, alles gut. Finde ich, was mir halt jetzt dann auch noch so in den Kopf kommt, und du hast das eh auch schon erwähnt, ich meine, wenn dann auch noch, wenn man sich die Stakeholder anschaut, du hast die Universitäten, du hast die Startups, du hast die etablierten Unternehmen, du hast irgendwelche staatlichen Einrichtungen, Behörden etc. pp. Das ist ja eigentlich ein massiver Interessenskonflikt, der ja da auch zu managen ist. Was sind denn da so die Themen, die Herausforderungen, um so ein Ökosystem dann auch aufzubauen? Und vielleicht kann man sie auch anhand vom Startup SH bei euch mal irgendwie auch nochmal näher beschreiben, was ihr da gerade an welchen Themen ihr da immer wieder struggelt und so, oder wo ihr sagt, das läuft richtig gut, das ist eher weniger ein Thema. Ja, was sind denn da so die Herausforderungen, mit denen du als Netzwerk-Ökosystem-Koordinatorin, Managerin, ich glaube, den richtigen Begriff gibt es dafür gar nicht, ja, was du alles machst, umgehen musst, oder ja.
Schweizer Taschenmesser wäre vielleicht ganz passend, so mit so ganz vielen Funktionen. ja, tatsächlich, also es ist wirklich sehr vielfältig und etwas, was ein Dauerthema ist, und das gilt nicht nur für uns an den Hochschulen, sondern das gilt sicherlich auch für die jungen Unternehmen, ist ja das Thema der finanziellen Unterstützung. Alles, was wir machen, ist ja gekoppelt an Personen, die sich im Laufe der Jahre da eine Expertise aufgebaut haben. Und sollten irgendwann Finanzierungen, die ja meistens aus Projekten, also aus Drittmitteln kommen, wegfallen, dann laufen wir einfach Gefahr, und das gilt jetzt für alle, das gilt, glaube ich, bundesweit für alle Hochschulen, die ja oft im Zentrum solcher Ökosysteme stecken, dass wir keine Unterstützenden an den Hochschulen einfach mehr haben. Das heißt, viele Aktivitäten werden irgendwann im schlimmsten Fall wirklich einschlafen. Alles das, was wir aufgebaut haben. Und das ist auch ein Thema für junge Gründende. Wir haben ganz oft die Herausforderung, und ich verstehe das absolut auch aus unternehmerischer Perspektive. Sie sagen, ja, aber die sollen ja alleine fliegen. Wir können nicht immer jedem Unternehmen irgendwie ein Stipendium geben und so weiter und so fort. Und das passiert auch nicht, natürlich nicht. Die müssen sich auch auf so etwas bewerben. Und gleichzeitig ist es wichtig, am Anfang, und das ist vielleicht eine luxuriöse Situation für Studierende, dass es das gibt, so eine Anschubfinanzierung zu geben. Aber das bringt mich dann tatsächlich auch eher so zu dem Thema, wir haben auch mal über das Inclusive Entrepreneurship oder Entrepreneur Ecosystem gesprochen, dass wir halt viele Gründungswillige einfach nicht erreichen aus der Perspektive, in der wir agieren, nämlich aus dem Hochschulkontext. Es gibt ja auch viele Gründende, wir sind ein Flächenland, die nicht irgendwie eine Hochschulverbindung haben und auch irgendwie eine Form von Unterstützung brauchen. Und ich glaube, diese kleinen Gründungsprojekte auch in irgendeiner Form besser berücksichtigen zu können, wobei ich keine allgemeingültige Antwort habe auf, was bedeutet besser. Das ist dann wiederum auch eine Aufgabe von in den Austausch gehen, was benötigen sie, ne? Ist eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, es fängt schon mit so etwas total Einfachem an, wie schaffen wir die Sichtbarkeit für die unterschiedlichen Unterstützungsangebote. Ich habe ganz oft Gespräche mit oft sind es Gründerinnen tatsächlich, die sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ich mich da und da hinwenden kann, ob es jetzt unser Netzwerk ist oder ob es die IHK ist oder in Kiel irgendein Unterstützungsnetzwerk ist. Ne? Also da brauchen wir viel mehr Aufmerksamkeit für solche Angebote.
Jetzt hast du das Thema Diversität angesprochen, das würde ich ganz gern noch parken und mit dir dann danach noch einmal tiefer einsteigen diesbezüglich. Aber du hast auch noch den zweiten Aspekt, das Thema finanzielle Unterstützung und so weiter angesprochen. Wie siehst denn du da die Situation? Ist ja natürlich das Land, die Unternehmen, ja, geben Geld und wollen ja da auch was zurückhaben. ist also ein Thema. Wie ist denn da, was ist denn da wichtig, auch beim Aufbau eines Ökosystems zu wissen, weil es geht ja halt bei Startups teilweise nicht nach 1, 2, 3 Jahren, sondern das ist ja eine langfristigere Geschichte, bis dann auch wirklich was zurückkommt. Wie schafft man das in einem Ökosystem, da dieses Mindset zu schaffen, dass das nicht gleich funktioniert?
Viel Dialog, viel Austausch. Also du hast gerade was Wichtiges angesprochen und vielleicht müssen wir da auch nochmal differenzieren. Sprechen wir jetzt von finanzieller Unterstützung für die angehenden Startups oder Gründungsprojekte oder etwas, was quasi so ins Ökosystem reinfließt für die unterstützenden Institutionen, sprich Hochschulen so an unserer Stelle. Mhm. Und wir haben halt ganz oft schon gesprochen über das Thema KPI. Ist ja immer wieder ein beliebtes Thema, so wir geben euch Geld, wie viele Gründungen habt ihr denn am Ende raus? Und wir setzen uns sehr stark dafür ein, zu sagen, ja, Gründungen sind ein Output-Faktor, aber ich bin sehr dankbar, dass kürzlich Matthias Wallisch, den ich gerne nochmal namentlich erwähnen möchte, auch nochmal betont hat, dass das auch eine Falle sein kann, wenn wir uns nur daran festhalten, weil dieses Thema der Mindset-Entwicklung sozusagen, ne? Gerade wenn wir sagen, wir gehen erstmal in die Hochschullehre und sensibilisieren junge Leute dafür oder auch Gründungsprojekte unterstützen, die am Ende vielleicht nicht überleben, denn die wenigsten überleben ja im Grunde genommen, haben wir eine mittel- bis langfristige Wirkung, denn auch diese Menschen lernen ja etwas bei ihrer Reise, bei ihrer Gründungsreise und die nehmen eine Erfahrung mit in Unternehmen, die ich sag mal, dem regionalen Mittelstand ja auch helfen kann. Wir argumentieren dann eben über die Schiene, dass diese unternehmerischen Kompetenzen ja auch dieses Thema Intrapreneurship nach vorne bringen kann. Also alle Unternehmen wollen sich ja weiterentwickeln, wollen wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn ich dann Mitarbeitende habe, die eben über solche Erfahrungen in der Lage sind, lösungsorientiert zu denken und zu agieren, ist das ja auch ein Mehrwert. Das heißt, wir versuchen den Fokus von wir geben hier Geld rein, was kommt am Ende raus, so ein bisschen mehr hinzulenken zu den mittel- bis langfristigen Effekten, die sich dann hoffentlich in einer größeren Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auch auswirken können. Und eine Frage, die mir halt auch schon ganz oft gestellt wurde, weil ich ja in dem Thema Women's eben sehr viel unterwegs bin, war, naja, wir machen doch jetzt die Programme, wann haben wir denn endlich mehr Gründerinnen? Und da kann ich eigentlich auch immer nur sagen, das wird noch ein bisschen dauern. Also es gibt ja eine positive Entwicklung, aber es ist ja im Grunde genommen die Aufgabe, früh anzufangen zu sensibilisieren und dann vielleicht in 5 bis 10 Jahren eben einen größeren Anteil noch von Gründerinnen auch zu haben. Das ist also mittelfristiges.
Was mittelfristiges, wie du sagst, und glaube ich aber auch sicherlich auch schwer messbar. Ja, wenn du jetzt sagst, wir haben mittel- und langfristig dann Unternehmen, die wettbewerbsfähiger sind, ist es tatsächlich der Faktor jetzt da, wir haben nicht mehr Zeit gegeben bei den Gründungen und dieses Mindset ist entstanden oder waren es andere Faktoren? Ich glaube, da kommen immer wieder Diskussionen auf wahrscheinlich.
Selbstverständlich. Und also ich meine, es gibt einfach keine Möglichkeit, das konkret zu messen. Und gleichzeitig, ich bin ja in einer Bildungsinstitution, Bildung ist halt einfach wichtig. Und wenn wir dieses Thema von Entrepreneurship Education in die Breite bringen, ist es auf jeden Fall schon mal förderlich, weil wir dadurch einfach Kompetenzen schärfen, die viele in ihrer Schullaufbahn so entweder noch nicht hatten oder die Gelegenheit hatten, das zu entwickeln oder ja auch noch nie Bezüge zum Thema Unternehmertum familiär zum Beispiel hatten oder so. Ne? Also es ist einfach eine Möglichkeit, einen größeren Personenkreis zu erreichen, der über die eigene Biografie bisher eben noch keine Gelegenheit dafür hatte.
Spannend. Bin ich mal gespannt, wie das in welche Richtung das geht und ob da irgendwie die Politik und so weiter diesen Atem auch hat, diesen langen Atem und nicht irgendwie einknickt.
Ja. Genau.
Dann lass uns doch zum Thema Diversität mal schauen. Du hast ja drüber geschrieben, es ist auch ein Thema von dir. Was macht denn die Vielfalt aus in so einem Ökosystem? Und wir haben kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, es ist ja nicht nur Female Entrepreneurship, was unter dem Thema Diversität fällt.
Absolut richtig. Also das ist ja eine Dimension im Grunde genommen nur von Vielfalt. Es gibt ja noch das Thema Alter, es gibt das Thema Herkunft, sowohl kulturell als auch so soziale Milieus. Und ein diverses Ökosystem macht einfach aus, dass sich möglichst viele unterschiedliche Menschen mit ihren eigenen Ideen, denn auch da, also auch in den Ideen zeigt sich ja die Vielfalt eines Entrepreneurial Ecosystems, gut aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, ihre Projekte entwickeln zu können und auch auf eine Unterstützungslandschaft zu treffen, die wohlwollend dabei hilft, es quasi weiterzuentwickeln. Und wir, also konkret gesprochen zum Beispiel sowas wie Social Entrepreneurship Projekte, ne, die ja immer die Herausforderung haben, ordentliche Finanzierung, ein tragfähiges Geschäftsmodell irgendwie aufzubauen. Und da, finde ich, haben wir gemeinsam auch durch insbesondere Kieler Kollegen schon dazu beigetragen, dass es da in Schleswig-Holstein ein sehr gutes System schon gibt, also Ökosystem, das sensibel dafür ist, das Unterstützungsmechanismen dafür bereitgestellt hat. Und dennoch erleben wir immer wieder leider, es ist ja keine Absicht, dass so etwas passiert, aber dass insbesondere junge Frauen oder auch Menschen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, größere Herausforderungen haben, ihre Projekte umzusetzen oder Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Vielleicht nicht unbedingt bei unseren Partnern oder durch Dialoge mit unseren Partnern, weil da schon eine gewisse Sensibilität ist. Aber ich habe jetzt gerade zwei Masterarbeiten betreut, auch dazu. Das eine Thema ging um Gründung von Menschen mit Migrationshintergrund, also ne, was haben die so erlebt? Und dann auch nochmal das Thema Frauen. Also das sind halt nach wie vor, und ich mache das jetzt auch seit mehr als 15 Jahren, wiederholt ähnliche Themen, die da auftreten. Also dass Kompetenzen abgesprochen werden oder für Menschen mit Migrationshintergrund gewisse Sprachbarrieren eben nach wie vor auch noch da sind. Also es sind ja relativ simple Mittel, die wir vielleicht auch anwenden könnten, um Barrieren zur unternehmerischen Selbstständigkeit zu senken und abzubauen. Oder hoher Bürokratieaufwand. Es gibt eine gewisse Ressentiments gegenüber Institutionen auch, ne, oft, weil das einfach nicht bekannt ist, dass man denen auch trauen kann zum Beispiel. Also, und das sind alles Themen, die jetzt natürlich erstmal sehr speziell klingen, so nach dem Motto, aha, das ist ja vielleicht eine kleine Zahl, aber es gibt eben diese Menschen und diesen Personen oder diese Personenkreise müssen wir einfach mit auf dem Zettel haben, wenn wir Ökosystem denken, Unterstützungssysteme.
Das ist jetzt die eine Sache, wir müssen sie mit am Zettel haben. Jetzt würde es mich als Papa von zwei Mädels natürlich auch brennend interessieren. Ist ja nur ein Teil von dem Thema Diversität. Aber was würdest du jetzt Mädels, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, was auch immer, der Blumenstrauß ist ja vielfältig, raten oder empfehlen zu sagen, okay, passt auf, wie müsst ihr euch in so einem Ökosystem, das aktuell sich noch am Entwickeln ist in die Richtung, wo wir ja versuchen, dieses Mindset zu schaffen, aber wir müssen ehrlich sein, wir sind einfach noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wie müsst ihr am besten auftreten oder umgehen oder was hilft euch, dass ihr erfolgreich seid? Hast du da ein paar Tipps?
Also ich würde immer sagen, bitte bleibt die, die ihr seid, und das ziemlich stark und laut, weil ich ja eben verhindern möchte, dass wir Leute in irgendeine Form pressen, damit sie irgendwo in das System passen. Also ich weiß, dass das sehr idealistisch ist, so zu denken, und gleichzeitig ist es meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, auch einen Wandel im Ökosystem sozusagen nachhaltig zu schaffen. Also ich kann meinen Gründenden bestimmte Dinge mitgeben, sie für bestimmte Dinge sensibilisieren, dass sie einfach vorbereitet sind, das und das kann passieren, aber ich habe noch nie jemandem geraten, bitte gib dich so und so, damit der dich gut, also jetzt mal plump gesprochen, ne, damit die dich toll finden oder damit du denen Geld, damit du von ihnen eine Investition oder so bekommst. Dass wir in Sachen Businessplan und Pitch und all diese Themen uns vorbereiten, das ist selbstredend. Ne? Ich glaube, das meinst du vielleicht jetzt auch nicht, sondern bestärke deine Töchter, das zu machen, worauf sie Bock haben, so wie du das auch bei einem Sohn machen würdest. Und ich glaube, dann sind sie ziemlich gut aufgestellt für die Zukunft.
Ist auch mein Plan. Und zum Thema idealistisch gedacht, ja, ohne Idealisten wird sich möglicherweise auch viel nicht ändern in der Welt. Und es ist auch gut, dass es die Idealisten gibt. Und ist auch wichtig. Ich sehe das genauso. Jetzt haben wir nochmal das Thema Ökosysteme aufgemacht, und ich habe es schon einmal angesprochen, und ich würde jetzt gerne so ein bisschen die Brücke schlagen, auch noch einmal ein bisschen zurück. Noch einmal, wenn Unternehmen in so einem Ökosystem drinnen sind, was braucht es, sag ich mal, seitens der Unternehmen, dass so ein Ökosystem auch erfolgreich ist?
Meinst du jetzt junge Unternehmen oder etablierte Unternehmen?
Die etablierten Unternehmen. Zu sagen, okay, gibt ja viele Unternehmen, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele ja Interesse haben, Startups, dies und jenes, aber dann doch auch zurückschrecken, sagen, bin mir nicht sicher, ob die das können. Ja, ich hatte erst jetzt auch wieder Gespräche mit einem Startup, die sagen, wir wollen gar nicht so wahrgenommen werden, weil sonst glauben, wir sind eher in konservativen Branchen unterwegs, sonst glauben die, wir können das nicht und so weiter und so fort. Ja.
Also auch da, wenn ich mir jetzt anschaue, wie das hier bei uns so gemacht wird, ist es eigentlich einfach wichtig, die Unternehmen mit reinzuholen und auch so eine Art Leistungsschau mal zu machen. Guck mal, was hier eigentlich so passiert in der Gründungslandschaft, was für Unternehmen wir hier so haben. Und manchmal bearbeiten Startups ja Themen, die für etablierte Unternehmen entweder noch gar nicht relevant sind, vielleicht auch niemals relevant werden, aber möglicherweise, wenn sie es erstmal sehen, dass es das gibt, schon auch interessant sein können. Und es muss ja auch nicht immer gleich beim ersten Netzwerktreffen irgendetwas daraus entstehen. Also du hattest mich auch gefragt, was sind so die wichtigen Faktoren im Ökosystem, ne? Diese Kooperation und diese Mindset-Entwicklung und auch dieser, ne, politische Wille, das nach vorne zu bringen, der braucht halt einfach extrem viel Zeit. Und ich finde auch dann diesem Netzwerk, ob das jetzt ein kleines oder ein großes ist, die Zeit zu geben, gemeinsame Ziele zu entwickeln. Darum geht es ja auch, ne? Wenn wir unsere Region weiterentwickeln wollen, finde ich, ist extrem wichtig. Und dann gibt es einfach die Aufgabe, diese unterschiedlichen Stakeholder, mehr ist es ja am Ende auch nicht, zusammenzubringen und zu gucken, wo sind denn unsere Schnittmengen, wo können wir denn Entwicklungspotenziale identifizieren, gemeinsame. Und ob das, also Unternehmen A das Startup gut findet oder B, ist ja dann vielleicht erstmal zweitrangig.
Und um die Brücke ganz fertig zu bauen, siehst du da, wir sind ja beide im akademischen Umfeld unterwegs, siehst du aus deiner Sicht, dass die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die ja vor allem in deinem Ökosystem ja auch extrem wichtig ist, dass die richtig ausgestaltet ist? Oder müssten wir da in unserer Gesellschaft auch noch einmal ein bisschen ja, nachschärfen, ändern, wie auch immer man es nennen mag?
Also immer. Ich denke, es gibt immer Verbesserungspotenzial und es hat immer wieder viel damit zu tun, also auch so zu verstehen, was ist die Denke des einen und was ist die Denke der anderen an der Stelle. Also so ein gegenseitiges Verständnis auch zu schaffen. Ne? Und dem akademischen Bereich wird ja oft vorgeworfen, wir würden in so einem Elfenbeinturm leben und arbeiten und nicht den Blick auf das wirkliche Leben zu haben. Und also ich kann jetzt ja wirklich nur für unseren Bereich sprechen. Da gibt's auch noch Verbesserungspotenzial. Aber im Bereich KMU und Entrepreneurship erlebe ich den Austausch mit der regionalen Wirtschaft als sehr gut, konstruktiv, offen. Wir haben ganz viele Unternehmenskooperationen. Wir haben Unternehmen, die zu unseren Veranstaltungen kommen, sich zeigen, immer wieder Studierende auch aufnehmen, auf dem Campus Veranstaltungen machen wollen, einfach weil sie auch merken, dass es ihren Teams auch was gibt, nochmal einfach aus ihrem, um bei dem Wort zu bleiben, Elfenbeinturm rauszukommen, ne, und auch nochmal neue Impulse vielleicht zu bekommen.
Ohne große KPIs.
Die kann man ja gemeinsam entwickeln dann, ne? Oder das kann das Unternehmen ja dann. Das ist ja auch, also ich würde, ist ja nicht meine Aufgabe fürs Unternehmen, die KPI zu entwickeln.
Ja, nee, also ich finde das ja tatsächlich, ich bin ja auch der Meinung, dass so ein Austausch ja immer wieder Impulse bringt. Das ist ja auch der Grundsatz auch von dem Podcast, dass ich jetzt nicht nur in einem Bereich Interviews führe, sondern quer durch die Bank, weil ich über den Tellerrand schauen extrem wichtig finde und man da auch Impulse bekommt. Deswegen gibt's ja ein Interview, so wie wir es jetzt führen, über das Thema Ökosysteme, aber genauso über eine Operations-Lösung im Supply Chain Management oder im Fintech und so weiter. Und ich finde das super spannend. Da gibt's halt, ja, manchmal halt keine KPIs und dann ist es ein bisschen schwieriger. Habe ich auch immer wieder im Thema Lean damit zu kämpfen, auch wenn man da gewisse Sachen natürlich irgendwie messen kann, aber ja, es dauert halt. Es ist halt meistens mal eine Zeit und da gibt es viele, die da ein bisschen ja, unentspannt sind, wenn es nicht gleich funktioniert. Ich drücke es mal so aus. Kirsten, die letzte Frage, die ich allen stelle. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben magst. Drei Learnings, die können privater Natur sein, die können beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen.
Drei Learnings aus meinen letzten Jahren.
Also, du kannst das ganze Leben herziehen.
Also ich überlege jetzt mal, welche Learnings kann ich mitgeben? Also ich finde Kommunikation extrem wichtig für mich, um wirklich Gemeinsamkeiten, aber möglicherweise auch Unterschiede zu erkennen. Also um manchmal auch zu sagen, das passt vielleicht nicht. Also den Mut haben, auch mal Nein zu sagen, dass etwas nicht passt, würde ich sagen. Das ist so ein Ergebnis aus guter Kommunikation. Dann auf jeden Fall hör auf dein Bauchgefühl. Und es gibt für alles eine Lösung.
Okay, finde ich gut. Finde ich gute drei Learnings. Sind schöne drei Learnings. Ich habe auch einiges mitgenommen. Ich habe es super spannend gefunden, auch wie du ja das Ökosystem so schön aufgezeichnet hast mit dem Mikroökosystem und dann das darum herum ein Mesoökosystem und dann noch das Makro, also dass das jetzt nicht als Makro bezeichnet ist. Ich gehe mal davon aus, dass es das Makrosystem, Ökosystem ist. Yes. Das war das eine. Das andere war für mich auch nochmal zum Thema Kooperation, die extrem wichtig ist in dem Ökosystem, dass die halt auch Zeit brauchen, ja, und dass so ein Aufbau von Ökosystemen Zeit benötigen und dadurch auch, das wäre dann so mein drittes Learning ein bisschen, auch vielleicht ich nicht die klassischen KPIs ansetzen kann, ja, von wegen wie viele Gründungen kommen jetzt raus oder was auch immer, sondern dass da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ja, Vertrauen da sein muss, dass oder sag ich mal überzeugt sein muss, dass es auch was bringt, weil die Effekte dann halt mittel- oder langfristig kommen werden. durch, weil sie einfach dann Wirkung zeigen hinsichtlich besserer Ausbildung. Leute werden ausgebildet, sehen Sachen anders, sehen sie strukturierter, systematischer, so würde ich es jetzt reininterpretieren, um dann halt dann auch in, nicht nur im Startup-Bereich, sondern auch in anderen Unternehmen Wirkung zu zeigen.
Also, das hast du total schön zusammengefasst und jetzt wunderbar natürlich auch aufs Ökosystem bezogen, ne? Also klar, Kooperation, Vertrauen, ganz wichtiger Punkt, den du da nochmal genannt hast, auch mal in den Vertrauensvorschuss zu gehen tatsächlich. Das fände ich sehr schön, wenn das von anderen Seiten auch möglich wäre und das mit der Zeit.
Habe ich sonst was vergessen? Oder haben wir was vergessen, perfekt, was eigentlich noch, dass wir noch ansprechen hätten, sollen, müssen, tun, wie auch immer?
Also es klingt für mich doch rund. Vielen Dank, dass du mich dazu befragt hast und eingeladen hast.
Ich sag danke, liebe Kirsten, herzlichen Dank von meiner Seite, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Herzlichen Dank für die Einblicke. Ich freue mich, wenn wir es vielleicht tatsächlich an der Hafenkante schaffen, dann nochmal einen Podcast aufzunehmen. Wir könnten dann ein Trio machen. Wir sind ja auch durch den Malte Krohn, der auch ja schon im Podcast war, der hat uns gegenseitig ja vorgestellt am Waterkant. Und ich weiß zwar nicht, ob ich es dieses Jahr schaffen werde oder nächstes Jahr schaffen werde, weil es wird sich ganz gut anbieten. Es sind Pfingstferien in Bayern zu der Zeit. Vielleicht schaffen wir es ja dann, da auch noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Dann könnten wir es zu dritt machen. Schau mal, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann irgendwo im Norden dann auch live sehen und treffen wieder.
Das wäre ganz wunderbar. Und ansonsten hat Flensburg auch eine ganz tolle Waterkant.
Du, ich war tatsächlich noch nicht in Flensburg. Es steht noch aus. Ich bin immer nur durchgefahren und wir haben gestern die Urlaubspläne besprochen. Es geht wieder wahrscheinlich Richtung Norden.
Sehr gut.
Genau. Super. Du, dann, Kirsten, herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Das wünsche ich dir auch. Danke.
Das war das Interview mit Dr. Kirsten Michelsen. Infos zu Kirsten, dem von ihr mit Annika Wolf geschriebenen Buch sowie dem Jagdstedt-Zentrum findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es dann weiter mit Folge 87. Bis dahin alles Gute und eine wunderbare Adventszeit.